ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Martin Krauch. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Landwirtschaftsmeister, bewirtschaften den Rotthof in Hirschberg an der Bergstraße. Ist schon eine Weile her, dass wir den Termin vereinbart haben. Aber dennoch, wenn Sie jetzt heute nicht auf dem Hof sind, was bleibt denn da alles stehen und liegen?
Gar nichts. Und da bleibt deswegen nichts stehen und liegen. Ich habe keine oberirdischen Tiere, ich habe keine Kühe, keine Schweine, keine Hühner. Ich habe nur Bodenleben zu bewirten. Und das läuft nebenher. Ich habe als Feldfrüchte als nur Getreide und Raps, das ich letztes Jahr ausgesät habe. Und dementsprechend ist jetzt eigentlich nichts zu tun. Und der Boden arbeitet für sich hin. Die Bodenleben freut sich, dass sie Ruhe haben. Alles gut.
Klingt ja ganz entspannt. 60 Hektar sind das. Können Sie uns mal eine Vorstellung davon geben, wie groß ist diese Fläche?
Ja gut, ein Hektar hat 10.000 Quadratmeter. Das ist nicht wirklich viel. Also ich hätte gerne 0 hinten dran.
Dann hätten Sie aber mehr zu tun, oder?
Ja, stellenweise. Aber übers Jahr macht mein Boden alles alleine.
Was da bei Ihnen wächst, das sind Hafer, Dinkel, Hartweizen und Weizen. Der Hafer des Rotthofs beispielsweise, könnte der bei uns in der Hafermilch landen oder in den Haferflocken? Wo sehen wir den?
Ja, das ist in dem Fall Schälhafer. Der könnte da landen. Das ist jetzt, dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe dieses Jahr, was haben wir gehabt? Raps. Raps habe ich draußen, ich habe Roggen draußen, Emmer.
Was ist das?
Emmer. Emmer gehört mit dem Einkorn zu den Urformen des Weizens.
Ah, okay.
Ganz altes Ding. Waldstaudenroggen, das ist die Urform des Roggens. Warum mache ich so alte Sorten? Weil sie über Saatgut Informationen in den Boden bringen, dass der Boden aus seinem Langzeitgedächtnis her kennt. Und ich ihn da wieder mit den nötigen Impulsen füttere, die er braucht für sein Bodenleben.
Ja, Sie sind jemand, der gerne darauf aufmerksam macht, dass wir uns alle von der Natur entfernt haben und dass wir ja dennoch zu einem großen Kreislauf gehören. Wie kam bei Ihnen dieses Interesse dafür und auch das Interesse, das zu vermitteln?
In Kurzform war es so, dass ich mich geistig in andere Richtung entwickelt habe. Das hatte seine Gründe, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich bin aufgewachsen als konventioneller Landwirt, habe bis ins Alter von ungefähr 50 genauso gespritzt, gedüngt, wie es jeder konventionelle Landwirt tut. Und habe dann gemerkt, dass ich in eine andere Richtung gehen muss, dass auch Boden als Grundlage des Menschen gesehen werden muss und nur auf einem gesunden Boden eine gesunde Pflanze steht und eine gesunde Pflanze einen gesunden Mensch bzw. ein gesundes Tier kreieren kann.
Und dennoch, wenn Sie sagen, ja, das hatte seine Gründe, um das noch näher zu verstehen, können Sie uns da noch mal mehr mitnehmen? Was waren das für Gründe für so eine Veränderung? Weil das ja schon ein großer Schritt ist, von der konventionellen Landwirtschaft dann da wegzugehen.
Wie soll ich das sagen? Es hatte persönliche Gründe. Also sprich, da hat die Gesundheit eine große Rolle gespielt. Die kurz davor war, zugrunde zu gehen. Und ich mit einer geistigen Umdenken, erstmal persönlichen Umdenken, auch das betriebliche Umdenken Richtung Boden vollziehen konnte.
Wie ist das? Sie sind ein angestellter Landwirtschaftsmeister. Das heißt, Sie haben einen Chef oder Chefin. Den muss man das ja auch klar machen. Also haben die so einfach mitgezogen?
Ja. Wir haben... Er ist ein ganz wunderbarer Chef. Wir haben ein unglaublich gutes Vertrauensverhältnis. Das läuft zu 100% und er steht vollkommen hinter mir. Er sieht, dass auch nach den anfänglichen Durstjahren, die wir hatten, seit der Umstellung auf Bio, sieht er seit letztem Jahr durchschlagenden Erfolg und durch hinsichtlich Ertrag hauptsächlich. Und es motiviert uns beide, in der Richtung weiterzugehen.
Gestern Abend wurde eine Studie veröffentlicht, demnach ist der Bestand von Vögeln in Europa zwischen 1980 und 2016 um rund ein Viertel zurückgegangen und die Hauptursache dafür wohl die intensive Landwirtschaft. Beate Ratz schreibt uns gerade per Mail ins Studio und sagt, ja Mensch, die Landwirtschaft soll mal wieder an allem schuld sein, jetzt ist es der Rückgang der Vögel, ich glaub's ja nicht. Es gibt doch auch immer noch andere Gründe, nicht immer nur die Landwirtschaft an den Pranger stellen. Wollen wir gar nicht tun, es gibt auch andere Gründe wie die Verstädterung und Temperatur. Temperaturanstieg. Das sind weitere Gründe, aber Hauptursache wohl die intensive Landwirtschaft. Bei uns heute Vormittag zu Gast Martin Krauch, Landwirtschaftsmeister. Erstaunt Sie das Ergebnis dieser Studie?
Ja, das erstaunt mich, weil ich den Rückgang der Insekten und Insektenrückgang kommt vor dem Vogelrückgang aufgrund der Nahrungskette. Weil ich den Rückgang der Insekten zu, in meiner Wahrnehmung, dem Wissen, was ich habe, zu 60% verorte unter Mobilfunkstrahlung und Geoengineering. Dann kommt natürlich die Luftverschmutzung dazu, die Lichtverschmutzung, die Pestizide, die Chemie und so weiter, was eine Rolle spielt, wo ich mir gestern Abend Gedanken gemacht habe, ob vielleicht auch die Umstellung auf die Sommerzeit ein kleines Problem ist, weil auch Insekten haben eventuell einen Biorhythmus, wie die Menschen auch, die sich manchmal auch schwer tun damit. Und ich kann nicht als Insekt jetzt im Sommer sagen müssen, okay, ich muss jetzt von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr fliegen, habe aber nicht genug Ruhepause.
Also interessant, wie viele Gründe es dafür geben kann. Wenn wir jetzt mal auf die Schädlingsbekämpfungsmittel und Düngemittel gucken, die auch Ursache sind, wie hängt denn das überhaupt zusammen? Also Anzahl der Insekten, Pestizide und Ackerland. Können Sie uns das mal erklären?
Ja, das hängt natürlich in erster Linie damit zusammen mit der Bodenbearbeitung. Ist sie übers Jahr sehr intensiv, dann haben zum Beispiel Insekten wie Erdhummeln ein Problem. Die können nicht ihre Völker großziehen. Dann geht es weiter, wenn ich Pestizide und so weiter einsetze, habe ich keinen optimal gesunden Boden. Die Insektizide lagern sich auch in der Blütentracht an, also im Pollen. Und es ist wie mit unserer Nahrung, wenn ich schlechte Nahrung zu mir nehme, ungesunde Nahrung zu mir nehme, werde ich eher krank, als wenn ich eine gesunde Nahrung zu mir nehme.
Leuchtet ein, ja. Jetzt hat aber auch der Bauernverband ein Gutachten in Auftrag gegeben zu den EU-Plänen zu Pflanzenschutzverboten und das Fazit dort, das bedeutet massive Ertragseinbußen und Einkommensminderungen. Und Sie sprechen sicherlich auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der konventionellen Landwirtschaft. Steht die demnach vor dem Aus, so wie Sie es sagen?
Die konventionelle Landwirtschaft, ob die vor dem Aus steht?
Ganz genau, ja.
Ja nun, es ist so, dass die konventionelle Landwirtschaft leidet unter einem großen Problem. Der Aufwand wird immer oder geht einher mit dem Ertrag. Sie kommen nicht raus aus der Schiene. Ganz viele Betriebe gehören nur noch den Banken. Und mit jeder weiteren Technik, die Technik ist wahnsinnig teuer, und Digitalisierung schreitet permanent voran und es führt zu keinem Ausweg aus der Krise. Ausweg aus der Krise wäre, ich lasse meinen Boden arbeiten, habe einen Optimalertrag, keinen Maximalertrag, aber ich habe eine Bodenfruchtbarkeit, die sich über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vermehrt. Und das ist ein ganz großes Problem, wo wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, auf den Boden.
Wobei da natürlich viele sagen würden, ja, das muss ich mir erstmal leisten können. Das geht ja mit Ertragseinbußen auch einher. Also das ist ein großes wirtschaftliches Risiko.
Sagen wir es mal so. Da, wenn ich weniger einsetze, dann kann ich mir auch weniger Ertrag leisten. Also gehen wir mal her, 1870 zum Beispiel war der Input-Output-Verhältnis bei 1:9. 1910 lag es bei 1:7 und heute, 2000, lag es bei 1:1. Das heißt, ich setze einen Teil ein und bekomme einen Teil raus. Ich bin jetzt bei 1:5 bis 1:9 auf meinem Betrieb. Ich gehöre zu den sogenannten Low-Input-Betrieben.
Können Sie uns einfach mal beschreiben, was so einen guten Ackerboden denn überhaupt auszeichnet? Woran erkennen Sie den?
Ein guter Ackerboden ist voll von Leben. Da ist in einer Handvoll Boden so viel Leben drin, wie es Menschen auf der Erde gibt. Er riecht gut nach Walderde, vielleicht ein bisschen karottig. Ein guter Boden ist möglichst immer bewachsen. Also ist immer grün drauf, möglichst 365 Tage im Jahr, damit das Bodenleben eben auch jedes Jahr, das ganze Jahr über was zum Futtern hat.
Und jetzt hören wir ganz oft, dass Gülle zwar ein guter Dünger ist, gleichzeitig das Grundwasser belastet und nicht nur das, so verlieren wir Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit. Wie löst man das?
Nun, Gülle könnte sehr wohl ein guter Dünger sein, wenn ich sie behandle vor dem Ausbringen. Das heißt, verfügbar mache ich für das Bodenleben. Eine unbehandelte Gülle muss erstmal umgearbeitet werden im Boden. Und dann haben wir das Problem mit der Politik, dass die Ausbringungszeitpunkte schwierig sind, dass oftmals dann vielleicht auch mal regnet und die Gülle dann leichter ins Grundwasser geht. Aber das sind auch eine politische Frage, die da geklärt werden müssen.
Ja, da hat man manchmal den Eindruck, dass Politik, Handel und Landwirtschaft, dass jeder etwas anderes will. Wie schwierig ist es, sich dort anzupassen? Und gerade wenn Sie jetzt sagen, wir wollen besonders dem Boden etwas Gutes tun.
Ah, Halleluja, das ist sehr schwierig. Ich habe selber mit der Politik viel zu tun, immer wieder. Und merke auch sehr stark, dass die politischen Vorgaben nichts mit der praktischen Landwirtschaft zu tun haben. Und es ist so, dass von der Politik oder seitens der Administration nur politische Mindeststandards überprüft werden, aber nicht die Bodenbelebung zum Beispiel. Wenn die Bodenbelebung honoriert werden würde, in die Förderung mit reinfließen würde, hätten wir da wesentlich schnellere und größere Erfolge, was Bodenfruchtbarkeit angeht.
Gibt es da Lösungen im Kleinen? Wie gehen Sie da vor? Sie haben, glaube ich, ein Projekt an Blühstreifen. Vielleicht können Sie uns das mal erklären.
Ja. Es ist bei Blühstreifen so, da gibt es eine Studie von der Uni Würzburg, die haben das ausprobiert. Wenn ich einen Blühstreifen 4,5 bis 6 Meter breit im Bestand habe, und zwar immer längs in Fahrtrichtung, alle 80 Meter, dann halten sich Nützlings- und Schädlingsinsekten die Waage im Bestand, im Kulturbestand. Weil die meisten Nützlinge, die Schadinsekten in Schach halten sollen, haben eine Flugradius von maximal 40 Meter. Und deswegen die 80 Meter. Deswegen habe ich das angefangen mit dem Blühstreifen. Das war der Hauptgrund. Dann ist so, dass ich in diesen Blühstreifen Habitate habe für die Nützlingsinsekten. Die Bestände bleiben stehen, fünfjährig. Das heißt, auch über Winter können die Nützlinge dort überwintern und können sich dort vermehren, um nächstes Jahr wieder startklar zu sein im Frühjahr.
Wie schwierig ist das umzusetzen? Ist das für jeden landwirtschaftlichen Betrieb machbar?
Zu der Zeit, als ich damit angefangen habe, war es fördertechnisch ein Problem. Ich habe es dann einfach trotzdem gemacht, weil ich mich ungern behindern lasse in meiner Freiheit. Wenn ich weiß, es ist richtig, dann sollte man das tun. Mittlerweile ist es kein Problem mehr. Es wird gefördert und es kann da wunderbar mit einfließen. Es ist auch für jeden machbar. Es ist überhaupt kein Problem. Es kostet auch keinen Ertrag. Denn in dieser Studie war auch ersichtlich, dass ich durch diese Blühstreifen letzten Endes im Bestand, wenn ich kein Pestizid einsetze, 1/10 mehr Ertrag habe.
Wie ist es mit dem Insektenschutz? Insektenschutz und Bodenschutz hängen ja durchaus zusammen, ne?
Ja, absolut. Ein gesunder Boden ist die Grundvoraussetzung für gesunde Insekten. Ruhe des Bodens ist sehr wichtig. Bei mir wird ausgesät im Herbst im Normalfall. Und dann mache ich das ganze Jahr über die ganze Vegetation nichts, außer 4-mal mit der Spritze drüber fahren. Ich appliziere Komposttee und effektive Mikroorganismen. Das sind beide Sachen, die ich selber trinken kann. Also meine Spritze kommt nur Substrate, die ich selber auch zu mir nehme.
Okay.
Wo ich die Gesundheit praktisch schon in mir auf den Acker gebe.
Haben Sie den gleichen Effekt vom Ertrag her, würden sich jetzt viele fragen, wie die Pestizide, die ansonsten gespritzt werden?
Also diese Dinge, wie ich spritze, wie Komposttee und EM, halten die Pflanze gesund. Sie halten sie vital. Dadurch, dass auch mein Boden noch gesund ist, werden meine Pflanzen gar nicht krank. Ich komme gar nicht in das Problem, irgendein Pestizid spritzen zu müssen. In das Problem komme ich nur, wenn ich vorher viel falsch gemacht habe, die Ursache falsch ist, und dann mit Bekämpfung die Wirkung einbringen muss. Und das ist ein ganz großes Problem. In der Situation bin ich gar nicht.
Peter Meichle schreibt per Mail ins Studio: Mich würde interessieren, was Sie von der Vernichtung der Biodiversität durch landwirtschaftliche Biogasbetriebe halten. Peter Meichle aus Reutlingen schreibt es.
Ja, eine spannende Frage. Also generell ist es so, dass man durch die Politik wachsen oder weichen, auch die Förderung der Politik in Richtung Biogas sehr stark gegangen ist. Das hat Probleme mit sich gebracht in Form von sehr schweren Maschinen, Bodenverdichtungen etc. Das kann man nicht leugnen. Aber ich kann auch sagen, dass es nicht zwingend ist, Boden oder Diversität zu vernichten, nur weil ich eine Biogasanlage habe. Ich kann es auch möglichst naturnah gestalten. Das ist möglich.
Also es kommt auf das Wie drauf an.
Absolut.
Dann schreibt uns Kai Hönig, ebenfalls Landwirtschaftsmeister, und möchte sich zum Insektensterben und Bodenbearbeitung äußern und sagt, die biologische Landwirtschaft muss viel mehr Bodenbearbeitung durchführen, um den Unkrautdruck niedrig zu halten. Und eine gezielte Pflanzenschutzmaßnahme kann dafür sorgen, dass nicht so viel bearbeitet werden muss. Eine pfluglose Bodenbearbeitung ist im Biobereich sehr schwierig. Das verteufelte Glyphosat kann dabei helfen, im Frühjahr, wenn nicht so viele Insekten unterwegs sind, den Acker von Unkraut zu befreien und spätere Maßnahmen zu minimieren. Sie halten es genau andersrum. Warum?
Richtig. Es ist so, dass ich die Landwirtschaft des Nichtstuns bevorzuge. Das heißt, ich sähe im Herbst mein Getreide aus, mitsamt Untersaaten. Die bleiben das ganze Jahr überstehen, und zwar bis zur nächsten Ernte. Gut, ich habe jetzt kein Gemüse oder Salat, wo vielleicht ein bisschen mehr Bearbeitung nötig ist, aber ich kann auch Gemüse mit Mulch und so weiter bodenschonend anbauen. Das funktioniert. Zum Thema Pflanzenschutz ist es so, dass wenn ich einen gesunden Boden habe, einen lebendigen, gesunden Boden, dann habe ich kein Problem mit Krankheiten. Ich kann ein kurzes Beispiel dazu nennen. Ich hatte Wintergerste angebaut. Die bekam, das war vor 5 Jahren, die bekam im Herbst eine Virusinfektion rein. Das sind lauter so gelbe Flecken, die Kreise, die man auf dem Acker hat. Die Blätter werden gelb. Ich habe das gesehen, habe Komposttee gespritzt und eine Woche später waren die Bestände grasgrün.
Wie ist es denn mit dem Argument, was Kai Hönig schreibt, den Unkrautdruck, den sollte man niedrig halten. Wie verhält es sich bei Ihnen mit dem Unkraut? Haben Sie unglaublich viel?
Nein, ich habe unglaublich wenig mittlerweile, weil der Boden sehr lebendig ist und sehr gesund ist, weil ich Untersaaten habe, permanent Untersaaten habe. Und die Untersaaten halten ganz offensichtlich, diesen Kleearten hauptsächlich bei mir, halten über allelopathische Effekte, über Wurzelexudate das Unkraut im Schach. Ich habe, seitdem ich Klee als Untersaat anbaue, habe ich keine Leitunkräuter mehr. Ich habe keinen weißen Gänsefuß, ich habe keinen Amaranth, ich habe keine Hirse, ich habe kein Bingelkraut. Es funktioniert tadellos. Und das, was noch da ist, was noch da sein möchte momentan, wie Vogelmiere oder Ehrenpreis, behindert meinen Ertrag nicht.
Landwirtschaftsmeister Martin Krauch nimmt uns mit in die Landwirtschaft. Ein großes Problem in der Landwirtschaft, das wird immer wieder angesprochen, sind die Monokulturen. Vielleicht können Sie uns erstmal erklären, was versteht man genau unter der Monokultur?
Gerne. Monokultur heißt, ich baue auf demselben Feld jedes Jahr dieselbe Frucht an.
Ja, jetzt schreibt uns Gerhard dazu, wo ist der Unterschied zwischen Biobetrieb mit Dinkel, Weizen und so weiter als Reinkultur, also Monokultur, gegenüber Mais, Weizen, Monokultur bei konventionellen Betrieben? Können Sie es aufklären?
Ja, gerne. Ein konventioneller Betrieb, wie auch ein Biobetrieb, der auf derselben Fläche jedes Jahr eine andere Fruchtart anbaut, hat keine Monokultur. Was ich gerade erläutert habe.
Genau. Und wo ist jetzt aber, das scheint ja dennoch sehr viele Monokulturen zu geben, wo ist das Problem für den Boden? Denn dadurch gibt es ja durchaus Probleme.
Na, beim Boden ist es wie beim Menschen. Ein Mensch braucht verschiedene Nahrung. Ich kann nicht jeden Tag nur Schnitzel essen und denke, ich bin gesund. So funktioniert es nicht. Und Bodenleben lebt von den Wurzelexudaten der Pflanze, sei es Kulturpflanze, sei es Untersaaten, Blühstreifen etc. Und wenn das Bodenleben jeden Tag nur dieselben Wurzelexudate bekommt, dann sterben manche aus. Also der Boden kann sich dadurch nicht entwickeln, weil das Bodenleben sich nicht entwickelt.
Wie ist es denn? Gibt es nach wie vor sehr viel Monokulturen? Welchen Eindruck haben Sie da?
Nein. Es ist ja gar nicht gewollt. Auch seitens der Politik will man ja einen Fruchtwechsel haben und der wird ja auch eingehalten.
Das heißt, dieses Problem der Monokulturen existiert so nicht mehr?
Nein, nicht so wie früher. Gar keinen Fall.
Stimmt das, dass Böden ein Langzeitgedächtnis haben?
Absolut. Steine, Böden, der ganze Kosmos hat ein Langzeitgedächtnis. Und dass wir den Boden immer wieder mit Pflanzen drauf anbauen, die alt sind, alte Kulturpflanzen wie Emmer, Dinkel, wie Waldstaudenroggen, jetzt auch Lichtkornroggen, um all die Informationen über Saatgut den Boden wieder ranzubringen, dass er sich wieder daran erinnert, da war mal was, da komme ich her und das brauche ich, um meine Lebendigkeit auch mit erzeugen.
Jetzt steht die Landwirtschaft vor der großen Frage, sich dem Klimawandel anzupassen. Welche Erfahrungen haben Sie da schon gemacht? Das sind ja generationenübergreifende Herausforderungen.
Ja, wir hatten vor ein paar Jahren, 18, 19 muss es gewesen sein, waren wir in einem Projekt drin, Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel. Da waren wir in Deutschland 30 Betriebe, europaweit 120. Ich hatte dazu eine Präsentation in Stuttgart bei der Abschlussveranstaltung gehalten. Klimawandel ist für mich kein Problem, für meinen Boden auch nicht, weil ich alles dafür tue, um den Boden kühl zu halten. Ein Boden darf zum Beispiel auch im Sommer nicht über 25 Grad Celsius heiß werden oder warm werden. Wie mache ich das? Indem ich den Boden immer bedeckt halte. Möglichst 365 Tage im Jahr bedeckt halte und dadurch...
Bedeckt heißt, es ist etwas gepflanzt.
Bedeckt heißt, es ist immer irgendwas Grünes drauf.
Ja.
Selbst wenn meine Kulturpflanze wie Weizen zum Beispiel, also Getreide in dem Fall, abreift und dadurch Licht in den Bestand kommt, beziehungsweise auf den Boden kommen würde, steht bei mir eine Untersaat aus verschiedenen Kleearten drin, die den Boden beschattet, die die Photosyntheseleistung übernimmt und dadurch der Boden permanent, das Bodenleben permanent das ganze Jahr dort kann bei mir arbeiten und leben.
Sie haben jetzt ja schon ein paar Mal den Begriff Untersaaten verwendet. Das scheint ja so zu sein, als stecken in den Untersaaten viele Lösungen für so manche Probleme. Ist das so?
Ja, das ist so. Ein sehr großes Gebiet, was Sie jetzt ansprechen. Untersaaten erfüllen zum einen die Bodenbedeckung im Sommer, um den Boden kühl zu halten, bringen andere Wurzelexudate in den Boden, füttern das Bodenleben. Das Bodenleben wiederum füttert meine Pflanze. Das ist ein Kreislauf, der da stattfindet, indem sie eben Nährstoffe aus der Bodenmatrix lösen und den Wurzeln wieder zur Verfügung stellen und gleichzeitig Humus aufbauen über die Wurzelmasse, die drin ist. Die Untersaaten kommen irgendwann mit dem Stroh in den Boden. Das ist vielleicht ein Thema, das wir ansprechen müssen mit dem Stroh, weil bei mir bleibt auch alles Stroh auf dem Acker. Bei mir wird nichts abgefahren.
Jetzt haben die Dinge meistens nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Welche Nachteile gibt es bei den Untersaaten?
Gar keine bei mir.
Das müssen Sie jetzt wahrscheinlich so sagen.
Nein, das ist so. Das muss ich nicht sagen, das ist so. Sonst würde ich keine machen, wenn ich Nachteile hätte.
Wir haben kurz das Fichtenwaldsterben im Sauerland angesprochen. Da gibt es auch wieder viele Ursachen für Sturm, Hitze, Trockenheit und Schädlinge. Jetzt wurden dort neue Bäume angepflanzt. Buchen, Roteichen, Wildkirsche, Küstentannen und europäische Lärche. Aus Ihrer Perspektive, ist das der richtige Weg?
Man muss an die Ursache zurückgehen. Es wurde politisch sehr stark gefördert, vor vielen, vielen Jahren nur Fichten anzulegen. Und damit habe ich natürlich eine absolute Monokultur. Die Fichten stehen 80 Jahre auf dem gleichen Fleck. Der Boden bekommt immer nur das Gleiche als Ernährung zur Verfügung gestellt. Und da ist ein Mischwald, genauso wie ich es auf dem Acker mache, das Optimale. Ich brauche Diversität auf dem Boden, also als Wachstum im Spross. Und ich brauche Diversität im Boden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Passen Sie denn auch die Bäume dem Klimawandel an? Denn da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, die vielleicht eine längere Trockenperiode eher abkönnen.
Ja, alle Bäume, die ich gesetzt habe und weiter setzen werde, sind trockenresilient, trockentolerant auf jeden Fall. Ich habe Bäume drin, viele verschiedene.
Was sind das für Sorten?
Und habe die auch immer wieder abwechselnd stehen, nicht 10 Eichen in einer Reihe, nein, immer wieder unterschiedliche, damit sie auch unterschiedliches Laub meinem Boden wieder zur Verfügung stellen. Und divers ist. Ich habe sehr viele Sorbus-Arten drin, oder Sorbus ist ein großer Punkt, also Speierling, Elsbeere, Schweizer Mostbirne, ganz edle Hölzer, die 250 Jahre brauchen. Also ich muss noch ein gewisses Alter erreichen, um das zu sehen. Ich habe drin natürlich Eichen, auch Buche habe ich drin, Wacholder ist ein Thema, Nussbäume, Hasel, Kirsche, auch Tulpenbäume, auch Exoten spielen eine kleine Rolle. Um es auch da mehr Diversität und eben für die Trockenheit, für den Klimawandel oder die Klimaanpassung entsprechend zu reagieren.
Und trotzdem ist ja auch das Bewässern ein großes Thema. Wie richten Sie sich da auf längere Trockenperioden ein?
Beim Holz? Ich versuche die Bäume im Herbst zu setzen und habe dann eventuell 1-2 Jahre, je nach Trockenheit, das Thema, dass ich jeden Baum ab und zu mal gießen muss, okay, aber dann, wenn er angewachsen ist und Wurzeln nach unten gezogen hat, darf das kein Thema mehr sein.
Wie ist es bei den anderen Flächen auf dem Ackerbau? Wie bewässern Sie da?
Normalerweise gar nicht, weil ich durch meine Untersaaten nicht in den Zugzwang komme. Wenn ich doch mal bewässern muss, dann habe ich eine Beregnungsanlage, dann mache ich es 1-2 Mal maximal, je nachdem. Aber es kommt aufs Jahr drauf an und was da steht und wie es steht. aber normalerweise nicht.
Hier kommt noch eine Nachfrage rein, weil Sie eben gesagt hatten, Sie lassen das Stroh auf dem Acker. Und Tim aus Neidlingen fragt da, wäre es denn vertretbar, davon abzufahren und beispielsweise das Stroh als Dämmung für den ökologischen Holzbau zu verwenden? Was halten Sie davon?
Ja, kann man machen. Ich für meinen Betrieb sage nein. Ich brauche das ganze Stroh als Nährstoff auf meinem Acker, weil ich sonst, wenn ich Nährstoffe abfahre wie das Stroh, muss ich wieder Nährstoffe zufahren. Das heißt, es ist ein Kostenblock, der da wieder entsteht und es ist eine Nullrechnung letzten Endes für mich.
Was gibt's denn?
Ja. Und ich brauche die Nährstoffe, die Pflanzen, die auf meinem Acker wachsen, die haben genau die Informationen, die mein Feld braucht. Wenn ich fremde Nährstoffe zuführe, gibt es der Organismus Boden eine Instabilität und er muss erst wieder umbauen, um wieder in geregelte Bahnen zu kommen. Das ist ganz wichtig.
Wobei gerade, wenn man jetzt auch auf unterschiedliche Bauweisen guckt und ökologische Nutzen, was haben Sie da noch für Ideen? Also wenn Tim jetzt schreibt, für den ökologischen Holzausbau Stroh zu verwenden, wofür wird Stroh noch eingesetzt? Haben Sie Beispiele?
Ja, neuerdings macht die SCA in Mannheim, kauft Stroh ein, um Klopapier zum Beispiel herzustellen.
Okay,
das könnte man aber auch zum Beispiel das Brockenkäferholz nehmen.
Wäre auch eine Alternative.
Wäre vielleicht eine Idee.
Eine Frage, die ich einem Landwirt schon immer mal stellen wollte, wenn es wie jetzt aktuell beispielsweise im Frühjahr viel regnet, sind die Landwirte dann eigentlich die, die sich über den Regen immer freuen?
Für einen Landwirt ist das Wetter generell nie richtig. Regnet es zu viel, wenn er eine Aussaat machen möchte, ist falsch. Ist es zu trocken, er hat keinen Regen, ist es auch falsch. Ich persönlich mache mir über das Wetter gar keine Gedanken mehr. Ich nehme es, wie es kommt, und dann bin ich am zufriedensten.
Dass man es den Landwirten nicht recht machen kann, haben Sie aber jetzt gesagt. Ne? Wie ist es denn? Sie sind nicht nur Landwirtschaftsmeister, sondern auch Bodenpraktiker. Was verbirgt sich genau dahinter?
Ja, Bodenpraktiker ist eine ganz tolle Ausbildung, eine Weiterbildung. Die habe ich im Jahr 2015 gemacht. Und die hat mir auch geholfen bei der Umstellung auf biologischen Landbau. Da geht es darum, Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, Humusaufbau zu bewerkstelligen. Es geht auch um die Kommunikation Pflanze-Boden. Ein sehr spannendes Gebiet. Das Schöne an dieser Ausbildung ist, dass die ganzheitliche Sicht auf den Boden gelehrt wird, was ich in der normalen, konventionellen Ausbildung, die ich früher auch genossen habe, die heute immer noch dieselbe ist, nur Themen rausgezogen werden wie Ökonomie, Mineraldünger, Pflanzenschutz, ist die Pflanze krank, spritzig, ist sie gesund, mache ich nichts. Und das ist ein ganz großes Manko, weil da die Wissenschaft sehr stark mit reinspielt und es alles zerkleinert wird in Einzelnährstoffe, in Einzelbausteine. Das kann man sich vorstellen wie beim Gedicht. Ich nehme jetzt ein Gedicht und zerlegt es in Buchstaben. Wie viele Buchstaben A sind drin bis zum Z? Dann habe ich ein Sammelsurium an Buchstaben. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ich verliere die Prosa, ich verliere die Erotik des Gedichtes, die Poesie und so weiter und den Satzbau und so weiter, also die Ganzheitlichkeit. Und mit diesen Einzelnährstoffen wird dann versucht und Einzelbuchstaben wird versucht, etwas zu modellieren. Und ich kann aber eine Ganzheit, einen lebendigen Organismus, kann ich nicht irgendwie modellieren. Der muss entstehen, der muss entwickeln, der muss werden können.
Und dennoch hatten Sie ja lange Zeit auch eine andere Perspektive, um jetzt einfach auch nochmal eine Lanze für die konventionelle Landwirtschaft zu brechen. Denn die machen sicherlich nicht alles falsch.
Nein, um Gottes Willen. Ich war bis im Alter von 50 war ich konventionell. Und habe dann aufgrund an meiner Entwicklung und Bodenpraktikerkurs etc. aber gemerkt, nee, da gibt es noch was anderes. Und da gibt es etwas, was dem Menschen gut tut. Und alles, was dem Menschen gut tut, was den Tieren gut tut, den Pflanzen gut tut, ist der Boden. Und ich brauche als Grundlage, ein gesunder Boden ist die Basis allen Lebens auf dieser Erde. Das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren.
Also Sie würden den Bodenpraktiker sicherlich empfehlen, höre ich daraus. Jetzt kommen Nachfragen rein aus Weibstadt, zum Beispiel von Thomas. Und der sagt, Mensch, ich finde dieses Thema gerade mit der Unterpflanzung, was Sie ja schon ein paar Mal erwähnt haben, sehr interessant. Funktioniert das denn auch im eigenen Garten, speziell bei Hortensien, die ja von Natur aus sehr viel Wasser benötigen? Jetzt weiß ich nicht, ob Sie ein Hortensienfachmann sind.
Ich liebe Hortensien, aber ich bin kein Fachmann davon. Aber ich denke, Untersaaten oder Unterpflanzungen sind immer ratsam. Man muss halt, es muss halt zur Überpflanzung passen.
Bis 2030 sollen mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden. Das war das Fazit des Weltnaturgipfels im Dezember in Montreal. Martin Krauch, wie schauen Sie als Landwirt drauf? Kriegen wir so das Artensterben eingedämmt?
Mir wäre es lieber, wenn es alle so machen würden wie ich. einen gesunden Boden zu kreieren, den Boden machen zu lassen, den Boden sich entwickeln zu lassen, ihm die Ruhe zu geben, die Harmonie zu geben, keinen Druck auf ihn auszuüben. Das ist wie beim Menschen, das ist ähnlich. Und dann wären wir schon ein großes Stück weiter. Und wenn wir Schutzräume ausweisen wollen, dann müssen wir schauen, okay, wie kann ich in diesem Schutzraum noch irgendwas tun? Und wenn ja, was kann ich tun als Landwirt? Ich für mich sehe da kein Problem im Schutzraum, weil ich sowieso alles gesund mache. Aber das ist immer eine Frage, die man hinterher, die man eigentlich vorher stellen müsste. Und nicht hinterher, was wird dann noch gemacht drauf? Wie kann ich was tun?
Also es kommt darauf an, wie die Schutzräume ausgelegt werden.
Ja.
Jetzt sind Hummeln beispielsweise wichtige Bestäuber. Es gibt allerdings Hummelarten, die sind bereits als stark gefährdet eingestuft. Was haben Sie denn den Hummeln zu bieten?
Oh, sehr viel. Das Erste, was ich den Hummeln zu bieten habe, ist einen gesunden Lebensraum. Sie können sich ungestört bei mir in der Fläche brüten, können sich, also oder sagt man brüten bei den Insekten, weiß ich nicht. Sie können sich ungestört entwickeln und können ihre Völker großziehen und haben genug Blütentracht, um sich zu entwickeln.
Ja, jetzt kommen weitere Fragen rein aus Balingen, Rosswangen zum Beispiel von Uwe John oder John. Angenommen, Herr Bundeskanzler Scholz würde heute anrufen und Ihnen morgen den Job des Landwirtschaftsministers anbieten. Was sind denn Ihre 5 ersten und wichtigsten Punkte?
Der wichtigste Punkt wäre, unsinnige Förderungen abzuschaffen, die ganz oft an der Praxis vorbeigehen. Ich brauche für meine Produkte einen adäquaten Preis und keine Förderung. Ich brauche auch keine, allein schon der Name Einkommensgrundstützung, der jetzt eingeführt wurde, es ist wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingtes Grundeinkommen, weil ich dafür ja Anforderungen erfüllen muss. In diesen ganzen Anforderungen ist aber nirgends ein gesunder Boden zu lesen, nichts über Bodenbelebung und auf das kommt es an. Also das sollte mal weg. Dann sollten Sachen eingeführt werden, wie das, was unser Betrieb macht, den Boden beleben, eben den Boden bedeckt halten, alles tun, damit wir einen gesunden Boden haben und für einen gesunden Boden gesunde Pflanzen haben, wertvolle, lichtvolle Pflanzen haben, die entsprechend Wertigkeit auch in die menschliche und tierische Ernährung dann weiterbringen.
Da sind wir jetzt bei 3 Punkten. Nach 3 Punkten sind Sie schon zu Ende?
Ich habe es gar nicht mitgezählt.
Ja.
Das ist das Wichtigste, was ich anschlagen würde.
Jetzt haben Sie das gerade angesprochen. Allerdings, wenn ich Ihre Nahrungsmittel kaufe, habe ich ja meistens das Problem, das kostet mich einfach auch einen Batzen mehr. Das kann sich nicht jeder leisten. Welche Lösung haben Sie da anzubieten?
Biologische Lebensmittel. Lebensmittel müssen nicht mehr kosten.
Tun sie aber meistens.
Ja, tun sie. Der Knackpunkt ist der, in dem Moment, wo ich für mich biologisch anbaue, mit einem sehr geringen Aufwand und dennoch einem guten Ertrag, belaste ich meine Umwelt nicht. Auf der anderen Seite haben wir mit der Erzeugung von Pestiziden, mit der Erzeugung von Düngemitteln hohe Gestehungskosten und haben durch Grundwasserproblematik etc. Bodenbelastung sehr hohe Folgekosten, die aber nicht in den Produkten eingepreist werden. Und diese Diskrepanz, die sollte man ein bisschen beachten.
Okay, gut. Dann wäre das Ihr 4. Vorschlag an dieser Stelle.
Gerne.
Einen haben Sie noch frei?
Ich wünsche mir, dass mehr, also ein Wunsch generell, nicht als Landwirtschaftsminister, dass mehr gesehen wird, was Leben eigentlich bedeutet. In seiner Gesamtheit. Und man nicht nur immer noch auf Einzelbausteine schaut, sondern das Leben annimmt, auch das Werden, das Vergehen des Lebens nicht zu stark beachtet, weil auch der Tod nur ein vorübergehender Übergang, ein kurzfristiger Übergang in ein neues Leben ist. Das sehe ich am Boden. Ein permanentes Entwickeln, Werden, Vergehen und ein ewiger Kreislauf des Lebens. Wunderschön anzuschauen.
Ein philosophisches Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, Landwirtschaftsmeister Martin Krauch.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.